Ja, also so wie ich mitbekommen habe, habt ihr hier in der Kirche für Bonn die Sitte gehabt, jetzt in den letzten Wochen und Monaten, dass ihr so eine Vortragsreihe habt. Also, dass ihr euch mit einem Teil der Bibel, hier insbesondere des Neuen Testaments, intensiv auseinandersetzt. Und zwar insbesondere mit dem ersten Brief von Paulus, einem der engen Anhänger und Nachfolger Jesu, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Und der beschreibt ja zwei Briefe an seinen Mitarbeiter Timotheus. Und da sind ganze Menge Anregungen dafür drin, für das Gemeindeleben der christlichen Gemeinden, der christlichen Kirchen von vor, 2000 Jahren. Jetzt könnte man natürlich immer wieder sagen, was interessiert uns das heute? 2000 Jahre ist lange hin. Aber wenn wir da reinschauen, dann merken wir, dass wir uns als Menschen in 2000 Jahren nicht so wahnsinnig viel verändert haben, sondern dass einige Grundfragen unseres Menschseins sind genau dieselben vor 2000 Jahren wie heute. Darüber hinaus ging der Paulus damals davon aus, dass er nicht nur seine guten Überlegungen über Psychologie und Organisation weitergegeben hat, sondern der Paulus nimmt für sich in Anspruch, dass er das aufgeschrieben hat, was er direkt von Gott bekommen hat. Das ist sein Anspruch. Und wenn wir das lesen, sollten wir das auch mit diesem Anspruch lesen, dass das eben nicht nur gute Tipps eines Menschen sind, der schon lange gestorben ist, sondern dass da Gott zu uns reden will. Und ich lese jetzt erst einmal einen Abschnitt aus diesem Brief des Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus vor, und zwar aus dem 5. Kapitel. Ich lese da von Anfang an, und hier geht es insbesondere um die Frage von Mitarbeitern in der Gemeinde, und zwar insbesondere weiblichen Mitarbeitern in der Gemeinde, in der Kirche. Und ich lese erstmal und dann ein paar Gedanken dazu. Also 1. Timotheus Kapitel 5, ab Vers 1. Ein älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie ein Vater. Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, jüngere wie Schwestern, in aller Keuschheit. Ehre die Witwen, die wirkliche Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, dem eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten. Denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig in Flehen und Gebet Tag und Nacht, eine Genusssüchtige jedoch weise ab, denn sie ist lebendig tot. Sprich das offen aus, damit sie untadelig sind. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat, wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Jüngere Witwen aber weise ab. Denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden ist, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig sind, und sie reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Denn etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. Wenn ein Gläubiger oder eine gläubige Witwen hat, so soll er sie versorgen und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirklichen Witwen sorgen kann. Soweit. Also erstmal Hauptgedanke ist ja klar, hier geht es um die Witwen. Auch wenn das mit den Witwen da eine bisschen seltsame Geschichte ist, aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Zuerst einen kurzen Gedanken zu dem ersten Vers, zu dem ersten Satz in diesem Abschnitt. Da wird gesagt, Timotheus, wenn du Leute zu ermahnen hast, dann mach das sanftmütig. Dann mach das so, dass es auch gut ankommt. Oder wie meine Bibelübersetzung das sagt, dann fahre sie nicht hart an. Das heißt, dann hau ihnen nicht rechts und links um die Ohren, was du ihnen zu sagen hast, sondern sag es so, dass die das auch verstehen können. Und wir alle werden merken, wenn uns jemand was zu sagen hat, was uns nicht passt, wenn uns irgendjemand auf eine Schwäche oder auf ein Versagen anspricht, dann mögen wir das meistens nicht. Also ich zumindest nicht. Falls ihr so Menschen seid, die das richtig gerne haben, also fühlt euch glücklich, besonders euer Ehepartner wird dann glücklich sein. Und als Ehepartner wisst ihr dann gleich, jetzt könnt ihr euer Zuhause, wenn ihr wieder zu Hause seid, so richtig mal sagen, ach, was ihr immer über den anderen schon gedacht habt. Also bei mir ist das immer so, wenn mir jemand sagt, das finde ich aber total mies und das hast du aber vollkommen falsch gemacht. Meine erste Reaktion ist, ich will mich verteidigen. Da will ich sagen, ja, ich habe das ja aus dem und dem Grund gemacht. Oder wenn ich mal schlechter drauf bin, dann ist die Reaktion, dass ich dann schnell komme, ja und du, was ist mit dir? Du hast ja auch versagt, du hast ja auch was falsch gemacht. Und ich glaube, dass diese Reaktion nicht nur bei mir ist, sonst hab Nachsicht mit mir, sondern ich glaube, dass das eine ganz normal menschliche Reaktion ist. Ich merke das bei ganz vielen Menschen, wenn es umgekehrt mal darum geht, dass ich versuche, jemandem was zu sagen, dass das auch häufig auf erstmal Selbstrechtfertigung zu Hause geht oder auf Gegenangriff, so ich bin ja gar nicht so und was unterstellst du mir und das ist ein Problem. Heute gibt es Psychologen, auch Seelsorger, die sagen, naja, das Beste ist, sag einfach gar niemandem mehr, was er falsch macht. Das nennt man dann unter anderem dialogische Seelsorge. Also da kommt dann irgendjemand in die Seelsorge und dann erzählt er einfach, was er denkt und dann sagst du als Seelsorger oder Psychologe, ja gut so, gut, alles richtig, alles ist gut, was du machst, alles in Ordnung, was du machst. Ihr werdet merken, da wo ihr dann näher miteinander lebt, geht das allerdings nicht. Also, denn ihr trennt euch ständig von den Leuten, mit denen ihr zusammen seid, weil früher oder später gibt es Spannungen und man kann nicht alles einfach nebeneinander stehen lassen. Und bei manchen Dingen ahnen wir ja auch, obwohl wir das tun, dass es eigentlich nicht richtig ist. Und dann ist es nicht böse, wenn uns das jemand sagt, dass etwas nicht richtig ist, sondern dann ist das ein Zeichen von Anteilnahme. Ich würde sogar sagen von Liebe. Manche Leute sagen, ich liebe den anderen und deshalb sage ich dem nie, was er falsch macht. Ich würde sagen, das ist kein Zeichen von Liebe, das ist ein Zeichen von Gleichgültigkeit. Die Leute, die mich nicht wirklich berühren, da sage ich, okay, ich will mich nicht nerven, ich will nicht streiten, dann mach doch weiter, wie du das willst, dann gibt's keinen Stress. Aber wenn es mir wirklich um einen anderen Menschen geht, wenn es wirklich wichtig ist, ja, dann werde ich ihn auf Sachen aufmerksam machen, von denen ich wirklich den Eindruck habe, das ist jetzt nicht nur mein Geschmack, sondern der macht sich da ein Problem. Das wäre ja so ähnlich, als wenn du jemanden siehst, der, was weiß ich jetzt, blind, mit dem Blindenstock, nicht? Läuft er, und zwar gerade auf einen Abgrund zu, nicht? Da geht es so eine Klippe runter, du bist irgendwo am See da, oder am Meer und so, und dann läuft er da runter, und dann schaust du zu, und dann sagst du, übrigens hier, nicht? Da geht's gleich runter, und dann sagt er, nee, glaube ich ja nicht, und dann sagst du, gut, jeder hat seine eigene Wahrheit. Und dann wartest du und schaust zu, tak, 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 blub. Und weil du ja gleich dein Handy dabei hast, machst du gleich ein YouTube-Video und stellst das dann ein und da gibt's dann viele Klicks dafür. Boah, Originalaufnahme. Also das machst du, wenn du hart gesotten bist und wenn dir die Leute nicht wirklich am Herzen liegen. Wenn die dir wirklich am Herzen liegen, dann wirst du dir da zurückzerren. Sagen, nein, geh da nicht hin, das schadet dir, obwohl derjenige das in dem Moment nicht sieht. Nun gut, die Sachen sind nicht immer so einfach wie mit dem Blinden, aber an manchen Stellen, da haben wir wirklich, wenn wir darüber nachdenken, sehen wir, da läuft was schief. Und dann sollten wir Leute aufmerksam machen. Und der Paulus schreibt dem Timotheus, aber pass mal auf, mit wem du sprichst, weil du musst einen, der älter ist, mit dem musst du anders sprechen, als mit einem, der in deinem Alter ist. Schon allein die Wortwahl muss anders sein. Darüber hinaus werden wir alle merken, dass wir Vorurteile haben. Es ist generell so, dass die Älteren dann den Jüngeren gegenüber meinen, die haben keine Ahnung. Das ist immer so. Manche sagen das deutlicher, manche sagen das nicht so deutlich. Also wenn da einer mit 50 mit jemandem spricht, der 14 ist, dann denkt er, ja, der hat ja noch gar keine Ahnung, der ist noch nicht richtig ins Leben hineingestartet. Und umgekehrt der 14-Jährige, der denkt meistens, du bist ja schon so verkalkt und vergreist, du weißt ja gar nicht mehr, wie die Welt heute läuft. Das ist häufig bei Jugendlichen zu beobachten, nicht? Wenn dann die Älteren mit ihnen sprechen, dann, hey, du hast ja gar keine Ahnung. Weißt du schon, wie das neue iPhone aussieht? Hier, ne? Hast du das mal gesehen? Ja, und da ist eben so zwischen alt und jung, da gibt's manchmal Spannungen. Und deshalb sagt hier der Paulus dem Timotheus, wenn du jetzt mal einem Älteren zu sagen hast, wo was nicht in Ordnung ist, dann denk daran, der will dich eigentlich gar nicht ernst nehmen, weil er denkt, er hat ja viel mehr Erfahrung. Also sprech doch mal zu ihm so wie zu einem Vater. Ja gut, es gibt heute manche Leute auch, die reden zu ihrem Vater, ey Alter, hau mal ab. Oder so, das ist damit nicht gemeint, sondern damit ist eigentlich gemeint, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinem Vater hast. Also wenn du denkst, okay, der hat schon den Durchblick und der meint es auch gut mit mir, dann wirst du mit dem anders reden als mit irgendeinem anderen alten Menschen. Und hier sagt, stell dir das mal vor, du hast jemanden, den du schätzt, der was für dich getan hat, den du ernst nimmst. Und so sollst du mit einem Älteren reden, wenn du dem mal was sagen musst, was unangenehm ist. Und eben bei einem so, der jetzt in deinem Alter ist, dann steht er wie ein Bruder. Also jetzt stell dich nicht über den, redet nicht von oben herab zu dem. Ne? Wenn er das merkt, hört er auch nicht gerne zu, sondern so, als ob ihr auf einer Ebene seid. Aber wie gesagt, das hier ist ja nur der Nebengedanke. Der Hauptgedanke hier geht es um die Witwen. Und ich finde das schon ein bisschen seltsam, wenn der Paulus sagt, die Witwen, die richtige Witwen sind. Also wenn ihr jetzt im Duden nachschaut oder bei Wikipedia, da werdet ihr feststellen, Witwe ist eine verheiratete Frau, wenn ihr Mann gestorben ist. Das ist eine Witwe. Und wieso gibt es dann echte Witwen und falsche Witwen? Also das heißt, vielleicht bei den einen, die sind noch gar nicht tot, die sind nur abgehauen, die Männer oder so. Nein, das ist damit nicht gemeint, sondern hier erklärt er das ja auch. Er meint die wahren Witwen, nämlich diejenigen, die in die Liste eingetragen werden. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, ja, was für eine Liste bitte sehr ist das denn jetzt? Ja, es gab scheinbar in den Gemeinden damals so Listen von Witwen, die eine besondere finanzielle Unterstützung der Gemeinde bekommen haben. Und nur wenn wir das im Hinterkopf haben, verstehen wir die ganze Argumentation, die dahinter steht. Also die Gemeinde hatte damals eine soziale Verantwortung, nicht nur für irgendwelche Leute draußen in der Stadt, sondern insbesondere jetzt erstmal für die Leute, die sich zu der Gemeinde, zu der Kirche gehalten haben, die mitten dabei gewesen waren. Und da gab es einige, die haben auch finanzielle Unterstützung bekommen, weil eben sie sonst nicht überleben konnten. Damals gab es weder Hartz IV noch sonst irgendwelche staatlichen Unterstützungen, sondern wer eben nicht selbst sein Geld verdienen konnte oder eine Familie gehabt hat, der ist verhungert. Um den hat sich keiner gekümmert. Der konnte nirgends hingehen. Und da hat die Gemeinde, damals die Kirche, die Christen, die haben Verantwortung übernommen für diese Leute, die in ihren eigenen Reihen waren, um die sich eben sonst niemand gekümmert hat. Das geht um diese Witwen. Diese Witwen waren aber nicht nur Almosenempfänger, die es nicht nur so, dass die Geld bekommen haben von der Gemeinde, sondern die hatten einen festen Job in der Gemeinde gehabt. Und das ist hier ganz interessant, im ersten Timotheusbrief lesen wir etwas über die ganz verschiedenen Jobs, die es in der Gemeinde gegeben hat. Da werden einmal die Ältesten erwähnt, die Chefs in der Gemeinde, in der Mehrzahl, da wird ganz genau gesagt, welche Qualifikationen die haben müssen. Und dann gibt es die Diakone, die mehr so für praktische Sachen zuständig gewesen sind. Und die dritte Gruppe der Leute, die in den ersten Gemeinden aktiv waren, waren diese Witwen. Also ein spezieller Job für die Frauen hier in der Gemeinde, der da erwähnt wird. Und da steht, die sollen in die Häuser gehen und sollen die anderen Frauen unterstützen. Die sollen intensiv beten für die Gemeindeangelegenheiten. Die sollen andere Leute ermutigen, trösten und so weiter. Und deshalb sollen sie besondere Lebenserfahrung schon hinter sich haben. Deshalb steht da, die sollen sich schon vorher geübt haben in, da steht dann Gastfreundschaft zum Beispiel, Bedrängten geholfen, sollen da die Füße gewaschen, das heißt, die auch sozial engagiert gewesen sind. Jedes gute Werk, also das heißt, das sollen nicht nur Leute sein, die viel reden, sondern die auch genau wissen, was sie tun und die das Richtige tun. Da steht dann auch, nimm keine Jüngeren davon, das ist jetzt kein Vorurteil gegen Jüngere, da wird nur gesagt, viele Leute, die jung sind, als Witwe, da stirbt jetzt der Mann, du bist 30, dann kommt so eine Krisenphase, dann denkst du, oh, was ist jetzt los? Also ich hoffe, dass eine Krisenphase kommt, ne? Also wenn danach kommt, endlich bin ich ihn los, ja, dann würde ich sagen, also hier ist was falsch gelaufen, aber nehmen wir mal an, die Ehe war glücklich und dann stirbt der Mann, dann kommt eine Krisenphase, wie geht's jetzt weiter, was mache ich? Und in solchen Krisenphasen trifft man häufig sehr schnell Entscheidungen, manchmal schnell in eine neue Beziehung hinein, manchmal schnell, jetzt ich werde Mutter Teresa in Indien oder so etwas, und dann merkt man nach ein paar Jahren, nee, das ist gar nicht meine Berufung, das habe ich nur gemacht, weil ich jetzt in so einem Loch drin war. Und genau das wusste der Paulus auch, und da sagt er, wenn da eine jüngere Witwe ist, im Normalfall ist so, die sehnt sich auch wieder mal nach einem neuen Partner. Wenn du Anfang 30 bist, irgendwann, dann hast du den Schmerz überwunden und den Trauer überwunden und dann willst du wieder neu eine Partnerschaft. Und dann sagt er, ja, dann mach das lieber gleich, dann setze dich dafür ein, statt dass du jetzt in eine Richtung läufst, nämlich hier vollzeitigen Gemeindedienst als Witwe und hinterher führst du das gar nicht weiter. Das ist frustrierend für die Gemeinde, das ist frustrierend für dich, dann lieber geh einen anderen Lebensweg weiter. Das ist, was er damit meint. Und deshalb soll das hier Frauen sein, die schon ein gewisses Alter gehabt haben, die bewährt sind, die qualifiziert sind und die haben dann eine ganz besonders wichtige Aufgabe für die Gemeinde und das schreibt der Paulus hier in seine Mitarbeiter. Die soll hier in Flehen und Gebet Tag und Nacht und so weiter, also das ist für ihn eine ganz wichtige Sache, aber für diejenigen, die jünger sind, da sagt er, dann seh doch erstmal deine Verantwortung in deinem direkten Umfeld, in Familie, im Alltagsleben, in dem du dich engagierst, setze dich dabei ein. Ich möchte hier drei kurze Hauptgedanken draus formulieren, die jetzt eine Herausforderung für dich heute Morgen sein sollen, wenn du hier in dieser Veranstaltung bist. Denn wie gesagt, das eine ist die Beschreibung dieser Gemeinden, in denen der Timotheus unterwegs war. Das andere ist die Herausforderung für uns heute Morgen hier in Bonn oder woher du auch sonst heute Morgen gekommen bist. Eine erste Herausforderung, die ich hier drin sehe und die schreibt Paulus auch deutlich, vergesst deine eigenen Angehörigen nicht. Da sagt ja der Paulus ganz deutlich, der sagt, wenn du dich nicht mal um deine eigenen Angehörigen kümmerst, ja, also dann erzähl nicht viel rum, dass du die Welt retten willst. Also wenn du jeden Tag deine Nachbarn und Arbeitskollegen nervst wegen den Asylbewerbern oder wegen den Flüchtlingen über Mittelmeer, aber du hast jetzt deine eigene Mutter oder Großmutter schon seit einem Monat nicht mehr angerufen, eine Karte oder sonst was geschrieben, eine E-Mail, dann bist du ein Heuchler. Das ist, was er hier deutlich sagt. Da sagt er, bist du ja schlimmer als irgendeiner, der mit dem Glauben gar nichts zu tun hat. Es gibt manche Leute, die nehmen den Mund voll von allen sozialen Verantwortungen, die sie haben, und alle Leute liegen ihnen auf der Seele, aber nur in den Worten. Wenn es dann darum geht, wirklich die Welt zu retten oder sich um Menschen zu kümmern, dann machen sie nichts. Und hier ist die Herausforderung, vergess deine eigenen Angehörigen nicht, denn da ist die eigentliche Herausforderung. Das sind die Leute, für die du erstmal zuständig bist. Und genau das sagt Paulus hier auch. Da sagt, wenn einer eigene Angehörige hat, dann soll der sich zuerst mal drum kümmern, ehe die Gemeinde da einspringt. Also das heißt, hast du deine Großmutter, ja, willst du irgendjemanden von der Gemeinde hinschicken, von der Kirche hinschicken, der muss jetzt einen Besuch machen, statt dass du dich mal auf die Socken machst und anrufst oder dich meldest. Also meine Frau, die macht so jetzt nebenher, ehrenamtlich besucht sie zum Beispiel alte Leute, also jetzt nicht nur die eigenen Verwandten, sondern eben auch andere, besucht da unter anderem jetzt regelmäßig eine Frau mit 85 Jahren. Und da wohnt ein Sohn direkt im Haus, aber der geht nie vorbei. Da sind andere Kinder, die hat 5 Kinder, von den Kindern lässt sich nie jemand blicken. Dann merken wir, hier läuft irgendwas falsch. Und hier sagt Paulus, das kann ganz schnell passieren, weil es in der Familie auch Reibungen gibt. Du verstehst dich nicht gut. Und plötzlich dann, zack, du willst nichts mehr miteinander zu tun haben. Und hier ist die Herausforderung, vergiss deine eigenen Angehörigen nicht. Und heute geht es weniger darum, dass du den Leuten zu essen geben musst. Zu essen haben die meisten Leute heute in Deutschland auch wahrscheinlich deine eigenen Angehörigen. Aber das, was eine riesige Sache an Armut heute in Deutschland ist, sind soziale Kontakte. Dass Leute vereinsamen, dass sie nur noch lernen, mit dem Fernseher zu sprechen oder mit dem Internet, statt sich leibhaftig mit Menschen zu unterhalten. Und hier vergiss deine eigenen Angehörigen nicht. Wenn du das bisher getan hast, dann setz dich heute Nachmittag mal hin und dann ruf mal an. Deine Großmutter, dein Großvater, deine Eltern oder sonst jemanden, von dem du weißt, eigentlich, der ist verarmt sozial. Der ist verarmt, weil er einsam oder alleine ist oder so. Und das ist ein riesiges Problem. Und da sieht Paulus hier, denk an deine eigenen Angehörigen, vergiss die nicht. Zweite Sache ist, vergiss die Menschen nicht in deiner Stadt und Umgebung, die jetzt wirklich leiden. Also hier kommen wir dann mal zu den Asylbewerbern oder so etwas. Also die Kirche, zu der ich gehöre, eben in Detmold, wir machen unter anderem so Deutschunterricht für Asylbewerber. Jede Woche findet das statt, hinterher noch im Café, gute Gespräche. Und den Leuten ist das eine echte Hilfe. Hier haben wir auch eine Verantwortung. Erstmal die Leute, mit denen wir direkt verwandt sind, die direkt in unserer Umgebung sind, vergiss sie nicht. Aber zweitens, denk auch an die Leute, die darüber hinaus Probleme haben in der Gesellschaft, in der wir sind. Und da gibt es massenhaft Leute. Es gibt Leute, die sind psychisch auffällig und deshalb will niemand was mit ihnen zu tun haben. Es gibt Leute, die sind einfach fremd und alle machen die Augen zu und keiner kümmert sich um die und man schaut schnell weg. Und hier denk auch an die Leute und schau darauf, wo du dich dafür einsetzen kannst, wo Gott dich gebrauchen will, um den Leuten mal ein freundliches Wort zu sagen. Kannst du dir direkt vornehmen, wenn du weißt, da in deiner Nachbarschaft ist so jemand oder eben hier in der Nachbarschaft der Kirche ist so jemand, da hinzugehen, einfach ein freundliches Wort zu sagen oder ganz praktisch dabei weiter zu helfen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Und das Dritte, was ich hier noch sagen will, ist, auch wenn du jetzt noch nicht weißt, wofür Gott dich hinterher mal gebrauchen wird, also wenn dir nicht so ganz klar ist, wo dein Hauptjob in deinem Leben ist, also wo Gott sagt, wow, den will ich dafür gebrauchen, dann üb dich einfach mal in den Sachen, die direkt vor deiner Nase liegen. Manchmal warten Leute nämlich so lange auf ihre Hauptberufung, dass das Leben vorbei ist, ehe sie merken, was eigentlich dran ist. Also so irgendwie, ja, ich bin mir nicht so sicher und dann macht man gar nichts. Denn woraus ziehe ich das? Hier steht ja drin, die Leute, die diesen besonderen Witwenjob haben sollten, da steht, die sollten sich vorher bewährt haben. Also die wussten doch gar nicht, das ist mal meine Hauptaufgabe in der Kirche, in der Gemeinde. Aber die haben im kleinen Bereich einfach angefangen. Da, wo sie gemerkt haben, da gibt es irgendwas zu erledigen, haben sie es gemacht. Und dann haben sie während des Tuns, während des Machens erlebt, dass Gott sie dafür gebraucht hat. Und dann irgendwann war es soweit, dass sie auch einen wichtigeren Job bekommen haben. Also 3 Sachen, die ich gerne dir zum Nachdenken mitgeben will, die ich glaube ganz deutlich in diesem Text angesprochen werden und die auch für uns heute gelten, selbst wenn wir in einer anderen Zeit leben. Erstens, vergiss deine eigenen Angehörigen nicht. Wenn du das jetzt getan hast, melde dich mal wieder. Das ist eine Aufforderung. Und du wirst merken, Gott segnet dich dabei. Gott wird dir Kraft geben, wird dir Mut geben, Freude geben dabei. Vergiss nicht die Leute in der Gesellschaft, die zu den Verlierern gehören, denen es wirklich schlecht geht, sondern überleg dir, was du beitragen kannst, damit diesen Leuten geholfen wird. Und drittens, wenn du noch nicht weißt, was dein Hauptjob ist im Plan Gottes, hier in der Kirche, dann fang einfach erstmal an, mit den Sachen zu tun, die dir direkt vor den Füßen liegen, wo du weißt, das ist jetzt dran, und dann mach es. Und dann wirst du merken, Gott bestätigt und sagt, wow, das ist gut, und du merkst, okay, du kannst es besser machen. Es kommt nicht immer die große Berufung, zack, wow, jetzt ist alles klar, sondern immer, bei allen Leuten in der Bibel ist es so, die haben erstmal angefangen, im kleinen Bereich irgendwas zu machen, wussten noch gar nicht genau, wo es lang geht, ist auch gar kein Problem, aber während du aktiv wirst, wird Gott dich lenken und wird Gott dir zeigen, das ist dran oder eben, das ist nicht dran. Ja, an dieser Stelle bete ich gerne, wenn das ist okay. Ich schaue hier vorne, weil ich hatte das vorher leider nicht abgesprochen, aber sonst bete ich gerne noch mit euch. Warum? Ja, weil ich denke, bei solchen Herausforderungen, wie ich sie jetzt genannt habe, da brauchen wir immer auch Kraft von Gott, denn sonst alleine werden wir das nicht hinbekommen. Dann bete ich gerne mit euch. Vater im Himmel, danke schön, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, bei Dingen, wo wir merken, da läuft etwas nicht, wie es laufen sollte. Gib du uns die richtigen Worte, wenn wir mit Menschen zu sprechen haben und heikle Dinge anzusprechen haben, wo etwas irgendwie nicht so in Ordnung ist. Und weil wir die Menschen lieben, wollen wir sie darauf hinweisen, gib du uns da die Worte, damit es keine Verletzungen gibt, sondern weitergeholfen wird. Gib du uns auch den richtigen Blick, wenn wir in der Gefahr sind, unsere eigenen Angehörigen, Brüder, Schwestern, Eltern, Großeltern zu vernachlässigen, zeig du uns, wie wir ihnen nahe kommen können, auch wenn die Beziehungen manchmal schwer sind. Auch wenn wir den Eindruck haben, das nervt immer nur, dass wir dann den richtigen Weg haben, sie anzusprechen und diese Verantwortung, die du uns gegeben hast, nicht einfach schleifen zu lassen, weil wir lieber an die Leute denken, die viel weiter weg sind. Gib du uns auch die richtige Einsicht, wie wir in kleinen Bereichen Leute ermutigen können, praktisch weiterhelfen können, die zu den Verlierern der Gesellschaft gehören, die leiden. Und hilf du uns auch, die kleinen Aufgaben nicht zu übersehen, die wir im Alltag haben, auch hier in der Kirche haben, die Geschwister hier in der Kirche haben, hilf du uns, sie richtig anzugehen. Danke, dass wir da nicht alleine sind, sondern dass du uns durch deinen Heiligen Geist Kraft geben willst, das Richtige zu tun. Amen. Ja, wer direkt dazu Fragen hat, kann gerne hinterher noch zu mir kommen. Wer gerne liest, da hinten habe ich auch ein paar meiner Bücher hingelegt, könnt ihr euch das gerne ansehen. Und wer will, kann da auch welche mitnehmen zu verschiedenen Themen, könnt ihr dann sehen. Danke.